Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, jetzt seid ihr schon ein bisschen eingestimmt auf das erste Thema der Big Five, die großen fünf, die Hauptrollen in unserem Leben spielen. Vielleicht gibt es noch mehr Hauptrollen, aber diese fünf spielen in der Regel eine Hauptrolle in deinem Leben. Sex macht Geld, kennt man ja so sprichwörtlich, ne? Sex macht Geld, regieren die Welt. Wir glauben, der Tod gehört leider auch dazu. Der springt so ein bisschen aus der Reihe bei den anderen vier, ne? Die formulieren ja irgendwie auch gute Dinge. Der Tod nicht so. Dafür ist der Tod das Einzige, was jedem von uns blühen wird. Bei dem anderen gibt's mehr oder weniger, aber beim Tod gibt's nur, ja. So, der Tod und die Liebe. Wir dachten, die Liebe gehört eigentlich auch in diese Liga von Hauptrollen. Diese fünf haben immensen Einfluss auf das menschliche Dasein. Sie beschreiben, wenigstens die ersten vier, Sehnsüchte. Sie prägen Schicksale. Sie treiben Gesellschaften an. Man führt Kriege wegen dieser Dinge. Es sind sozusagen die Zutaten der wirklich großen, schönen und tragischen Geschichten dieser Welt. Liebe, Sex, ich freue mich schon darauf, nächstes Mal zu predigen, ich weiß noch gar nicht, was ich sagen werde. Macht, Geld und der Tod. So, ich denke also, die Reihe müsste eigentlich für jeden von uns interessant sein, weil es eigentlich jeden von uns angeht. Die Reihe hat eine gewisse Gefahr oder eine gewisse Schwäche könnte sich zeigen, nämlich, du hast immer nur 30 Minuten für ein Thema, was Bücherregale füllt. Also die Gefahr ist ein bisschen, dass wir nur kratzen an der Oberfläche. Das ist nicht die Gefahr, das wird auch so sein. Das wirst du auch heute merken, dass ich nur so ein bisschen an der Oberfläche kratze. Heute also Liebe. Mein erster Gedanke war, ich weiß erst seit Freitagabend, dass ich heute darüber spreche, aber ich tue es natürlich nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Also ich habe zuerst gesagt, seichtes Thema, Liebe, ja. Und dann gleichzeitig wahnsinnig bedeutendes Thema, Liebe. So. Tatsächlich gibt es, glaube ich, bei diesem Thema diese beiden Pole. Ich habe das mal so, ja, nee. So. Alltagsklein und universumsgroß, das sind die beiden Pole. Also irgendwie ist das ein kleines alltägliches Thema, weil jeden von uns betrifft es irgendwie. Spielt sich in unseren Beziehungen ab, Liebe. Aber es ist auch dieses weltumspannende, existenzielle, riesengroße Sinnthema. Liebe als die Lösung von irgendwie allem. So. Ich glaube, diese beiden Pole gibt es tatsächlich. Und wenn du jetzt bei dem unteren Pol noch ein Herzchen dazu machst, dann bist du beim unteren Pol ganz schnell fast beim Kitsch. Und sie aufpassen, dass ich da nicht abrutsche. Und wenn du beim oberen Pol noch ein bisschen ins Philosophieren kommst, dann bist du ruckzuck bei was ganz Abstraktem. So, das soll übrigens das schwarze Loch in der Mitte unseres Universums sein. Ja, also Liebe, um alles dreht sich um Liebe, ja, so irgendwie. So bist du gleich bei so was Universalem, wenn man über Liebe nachdenkt. Ich denke, zwischen diesen beiden Polen wird sich das, was ich sage, so ein bisschen bewegen. Wir drehen so einmal so einen Kreis um diese Mitte drumherum, werdet ihr gleich merken. Und ich werde versuchen, was zu sagen zu diesem Thema. Als jemand, der, seien wir ehrlich, ein echter Experte auch ist irgendwo in diesem Thema. So. Wir fangen also an mit kleinen Zeichnungen. Es wird heute ein bisschen nett auch so. Hoffentlich aber trotzdem immer mal wieder was dabei, wo du denkst, ja, das ist schon wichtig für mich, nicht nur oberflächlich. Also, während ich zu den Zeichnungen was sage, ballere ich euch ein bisschen mit Bibelstellen zu. Das ist doch ein Plan. Wir beginnen ganz einfach mit dieser kleinen Zeichnung. Kann man das überhaupt sehen? Ja, ich glaube schon, ne? Für Liebe brauchst du mindestens zwei Menschen. Das ist ein simpler Gedanke, ne? Man kann jetzt sagen, ja, ich liebe auch mein Kaninchen oder St. Pauli oder Bäume oder was, aber eigentlich muss man schon sagen, das ist nicht Liebe. Also, ohne einen weiteren Menschen auf dieser Welt gäbe es wohl auch keine Liebe. So. Allein, so wie er da oben, gibt es keine Liebe. Das sieht idyllisch aus auf der Insel da, aber das wäre eine Situation, in der die meisten von uns nach wenigen Tagen durchdrehen. ganz am Anfang beschreibt die Bibel die Erschaffung des Menschen. Könnte man sich vielleicht so vorstellen. Ja, Adam, der Mensch, der sitzt auf seiner sonnigen Insel, Paradies, alles nett. Aber der biblische Kommentar zu dieser Situation lautet nicht gut. Nicht gut. So lautet der Satz da. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dass der Mensch allein ist. So, dieser Text, dieser kleine Satz auf den ersten Seiten der Bibel weiß, wie gar nicht gut Alleinsein ist. So, niemand von uns ist in dieser Form allein, ne? Also wir sind ja nicht abgeschnitten von der Außenwelt. Aber wenn du Einsamkeit kennst oder schon mal kennengelernt hast, dann weißt du, da hast du eine Ahnung von dem, was der Text meint mit nicht gut. So, mal Alleinsein für eine Zeit ist wunderbar, aber auf Dauer wird halt aus Alleinsein Einsamkeit und Einsamkeit quält uns. Also, etwas in uns, in jedem von uns, braucht andere. Und das ist etwas Wesenhaftes. Das geht nicht manchen von uns so oder den meisten oder das hat sich halt so entwickelt oder so, sondern das ist, dass man kann Mensch sein, ohne dieses Verlangen nach anderen nicht denken. So ist der Mensch gemacht, wesenhaft. So, und von der Erkenntnis, da ist eine Sehnsucht nach Liebe in uns, das gehört zum menschlichen Wesen. Von dieser Erkenntnis ist es gar nicht mehr weit bis, man könnte jetzt sagen, bis zur Partnervermittlung, aber noch weiter bis zur Religion. Diese Erkenntnis, der Mensch braucht Liebe, ist schon fast ein religiöser Gedanke. Religion muss auf jeden Fall die Frage nach der Liebe beantworten. Wenn sie das nicht tut, beantwortet sie eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens nicht. So, aber wir drehen uns erstmal noch nicht um Religion. Das da jedenfalls ist nicht gut. Das hier ist gleich völlig was anderes. Völlig was anderes. Da ist die Insel, dort kannst du es aushalten. Ich meine, auf der Insel brauchst du noch irgendwie was zu essen und so, aber dann kannst du es aushalten. Der Satz, der dazu gehört, ich will ihm eine Hilfe machen, ist einfach der nächste Halbsatz, ne, die ihm entspricht. Genesis 2 ist das übrigens, wenn es interessiert. Die ihm entspricht. So, die Erschaffung des zweiten Menschen. Wer jetzt denkt, wer jetzt erwartet, dass wir mal tief theologisch in diese Texte einsteigen, das kann ich heute nicht machen. Haben wir vor ungefähr einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr mal gemacht. Also wer wissen will, sag mal, wie denkt ihr über Schöpfungsbericht und sowas? Kommt jetzt heute nicht. Ich nehme es einfach mal so sonntagsschulmäßig. Ja, da ist jetzt der zweite. So, zwei Dinge, die ich damals gesagt habe, oder vielleicht war es gar nicht ich, sondern jemand anders hat gepredigt, aber die wir damals gesagt haben, die will ich nochmal betonen. Und die haben mit diesem Wörtchen zu tun, Hilfe, und mit diesem Wörtchen entspricht. Nämlich, dieses Wort Hilfe, was da steht, das ist nicht sowas wie, ja, der braucht einen Menschen, der ihm hilft, ein bisschen hilft. Sondern das Wort, was da steht, heißt Rettung. Eigentlich im Sinne von, ich schreie um Hilfe. Ja, dieses Hilfe ist gemeint, nicht ein Helferlein. So. Dieses Wort, was da steht, wird sonst in der Bibel nur für Gott verwendet. Niemand sonst kann Hilfe sein, außer Gott. Nur hier wird es für den Mitmenschen verwendet. Also, Beziehung ist die Rettung des Menschen. Beziehung ist die Rettung des Menschen. So könntest du deine Mitmenschen mal sehen. Die sind meine Rettung. Ich wäre kein Mensch ohne die. Ich bin ihre Rettung. Das steigert die Achtung vor anderen. Das sind meine Rettung. Es ist sogar dann gar nicht mehr so weit bis zum Lieben dieser anderen. Aber immerhin mal Achtung. Ich brauche die. So. Hier geht's erstmal um einfach unsere Mitmenschen, ne? Aber dann natürlich irgendwie auch um die Beziehung zwischen Geschlechtern, so. Also die romantische Liebe. Hier steht, die ihm entspricht. Müsst ihr euch kurz klar machen, dieser Text ist in einer Zeit entstanden, als eine patriarchale Gesellschaft herrschte. Die herrschte übrigens weltweit sehr lange, überall, so. Dieser Text entsteht in einer patriarchalen Kultur und sagt etwas, was dieser Kultur völlig widerspricht. Die ihm entspricht. Eine Rettung sozusagen auf Augenhöhe. Da gibt es kein Gefälle. Da ist nicht er der Herr im Haus und sie ist die treu sorgende Ehefrau. Das wurde aus dem Text dann gemacht. Luther hat gesagt, eine Hilfe, die um ihn sei. Ja, das hört sich schon ganz anders an. Das ist aber hier, steht hier nicht. Hier steht eine Rettung, die ihm entspricht. So, diese Liebe hat kein Gefälle. Jetzt mal am Rande, das steckt nur ein bisschen in dem Text, aber mal so nebenbei für alle unter euch, die in Beziehung stecken. Also ich meine jetzt, nicht nur Liebesbeziehung, das kann man auch auf Freundschaft oder auf die eigenen Eltern oder so beziehen. Man kann dieses Wörtchen auch mit gegenüber übersetzen. Gegenüber ist eigentlich ein sehr gesundes Wort für dich und deine Beziehung. Also gegenüber heißt nämlich, du und der Mensch, den du liebst, ihr verschmelzt nicht miteinander. Ihr bleibt ein Gegenüber. Also ihr werdet eins, steht auch irgendwo in der Bibel, ja, aber ihr bleibt gleichzeitig zwei. Und dieses, dass ihr zwei bleibt, finde ich wichtig. Ihr werdet nicht oder macht euch nicht voneinander abhängig, zum Beispiel. Dann ist nicht mehr gegenüber. Da gibt es einen Raum zwischen euch und der sollte auch da sein. Da gibt es vielleicht sogar eine Spannung. Ich weiß, an der kann man manchmal auch genervt sein, aber die ist auch gut. Manchmal ist das sogar ein Gegeneinander oder sagen wir mal wenigstens Opposition. Ja? Also, das versucht mal darin etwas Gutes, eine Chance für eure Beziehung zu sehen. Wenn ihr in der Beziehung eure Eigenständigkeit verliert, wenn, sagen wir, der andere verliert sie, dann hast du irgendwann niemanden mehr, den du lieben kannst. Wenn er seine Eigenständigkeit verliert. Andersrum, eine Beziehung, die in 30 Jahren noch lebendig sein soll. Ich glaube, das muss heute eine Beziehung sein, wo ihr einander helft, die zu werden, die ihr seid. Also, und ja, also in eurer Persönlichkeit eigenständiger zu werden und nicht abhängiger voneinander. Gebt nicht das auf zugunsten des Gemeinsamen. So. Ich glaube, dass das in dem Wörtchen gegenüber drin steckt, so Beziehung zu gestalten. Okay, aber das mal am Rande. So, das gilt wie gesagt auch für Freundschaften oder für Eltern-Kind-Beziehungen. Vereinnahmst du oder lässt du dich vereinnahmen? Das ist nicht gut. Okay, entsprechendes Gegenüber. So, jetzt wir bleiben noch für einen Moment bei der romantischen Liebe und dann gehen wir wieder weg von dem zu Beziehung allgemein. Nächstes Bild also. Ihr könnt ja schon euch vorstellen, was jetzt passiert. Aber wir stellen es so dar. Ich kann ab und zu zurück, ne, aber. So, diese Hoffnung auf den Traumpartner, den du natürlich schlecht findest, wenn du ganz allein mit jemandem auf der Insel bist, aber die Hoffnung auf den Traumpartner, wer kennt die nicht? So, wichtiges Thema. Ich habe überlegt, ja, welche Bibelstelle denn jetzt da dazu, ne, zu diesem Thema. Zu so Fragen, wie finde ich den richtigen Partner? Oder wie können Männer Frauen verstehen? Oder warum gerate ich immer an den Falschen? Oder an so Leute, an so Beziehungen, die mir nicht gut tun. So, zu solchen Fragen rund um Liebe. Ich fürchte, die Bibel sagt nicht so ganz viel dazu. Immerhin, in einem Buch der Bibel wird sie sehr romantisch, man muss sagen, erotisch, das hohe Lied der Liebe. Und ich finde, wenn man schon über Liebe predigt, braucht man auch einen kurzen Blick da rein. Unüberwindlich ist der Tod, um den geht's noch nicht, aber das ist der Vergleich. Ja. Unüberwindlich ist der Tod, niemand entrinnt ihm, keinen gibt er frei. Unüberwindlich, so ist auch die Liebe. Und ihre Leidenschaft brennt wie ein Feuer. Kein Wasser kann die Glut der Liebe löschen und keine Sturzflut schwemmt sie hinweg. Wer meint, er könnte solche Liebe kaufen, der ist ein Narr, hat sie nie gekannt. Das ist der Enthusiasmus von verliebten Menschen. Der Traum der ewigen Liebe, das größte Glück des Lebens so. Ihr könnt das hohe Lied mal lesen, ich zitiere nochmal noch zwei, was da für Sätze drin stehen. Zum Beispiel, sie spricht hier, komm doch und küss mich. Deine Liebe berauscht mich noch mehr als Wein. Weithin verströmen deine kostbaren Salben herrlichen Duft. Das ist von ihm ist die Rede. Ne? Jedermann kennt dich, alle Mädchen im Land schwärmen für dich. Komm, lass uns eilen, nimm mich mit dir nach Hause, fass meine Hand, du bist mein König. Wow, wow. Oder er, verzaubert hast du mich, Geliebte, meine Braut, ein Blick aus deinen Augen und ich war gebannt. Sag mir, birgt er einen Zauber an deinem Hals der Schmuck? Wie glücklich du mich machst mit deiner Zärtlichkeit. Mein Mädchen, meine Braut, ich bin von deiner Liebe berauschter als von Wein. Also beim Wein sind sie beide so ein bisschen. Ne? Du duftest süßer noch als Salben. Jeder Salbenduft. Und der Duft ist auch wichtig. Wie Honig ist dein Mund, mein Schatz, wenn du mich küsst. So, also solches Liebesgesäusel, ja, ist Teil der Heiligen Schrift der Christenheit. Lest es mal öfter. Täte dem einen oder anderen vielleicht gut. So, du kannst jetzt nüchtern sagen, ja, die beiden kommen auch noch auf die Welt. Du kannst aber auch dich mitreißen lassen von unüberwindlich, so ist auch die Liebe. Und wer meint, er könnte sie kaufen, der hat sie nie gekannt. Von diesem Gedanken also, Liebe ist ein Wahnsinnsgeschenk. So. Und du kannst dir das nicht, erkaufen, du kannst das auch nicht erarbeiten. In dem Clip eben, ne, war ja die Frage, ist Liebe auch irgendwie Arbeit? So. Und ich weiß nicht, ob ich das so ging. Als ich das guckte, habe ich gesagt, ja, die sagen alle ja und reden, aber es wirkt schon ein bisschen weniger glücklich. So ein bisschen, ja, es muss schon auch, ja, reden und so. So, ich weiß natürlich, dass Liebe Arbeit ist. Man muss in Beziehungen investieren. Aber hier wäre mal die Betonung, hey, die Liebe ist erstmal ein Hammergeschenk. Und das kannst du dir nicht einfach erarbeiten. Und wenn es sie gibt in deinem Leben, so eine Art Liebe, dann genieß sie, dann sei glücklich. Wenn du auf sie wartest, dann riskier vielleicht was, um sie zu finden. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, aber die Liebe, also es ist nicht mehr so ganz Glut, so, ja, dann pustet vielleicht mal rein, anstatt immer nur an ihr zu arbeiten. Ja, jetzt werde ich gerade ein bisschen oberflächlich. Wir werden gehen jetzt, ja, vielleicht ist das für einen anderen von euch wichtig. So, Liebe, die romantische Liebe, aber jetzt gehen wir leider weiter und erleben leider auch das, ich fürchte alle, in irgendeiner Form erleben wir alle auch das. So, das ist jetzt ein bisschen der Dämpfer. Zerbruch von Beziehungen. Entweder in unserem Bekanntenkreis oder wir haben es selbst erlebt oder wir erleben es in unserer Beziehung, wie es immer auch wieder Brüche gibt. So, zwischen Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen guten Freunden, die nachher immer noch gute Freunde sind oder nicht mehr. So, oder zwischen Teammitgliedern. So, diese Erfahrung also, millionenfach gemacht, reißt jetzt eine große Frage auf und die wird jetzt religiös, finde ich. Warum sehnen sich Menschen nach solcher Liebe, schaffen es aber so selten, so zu lieben? Warum ist da diese Sehnsucht, aber wir schaffen es selten? Ich zitiere mal einen Theologen, den ich sehr liebe, N.T. Wright, der schreibt, doch wir alle wissen, Ehen, die scheinbar im Himmel geschlossen werden, enden manchmal in der Nähe der Hölle. Ist das nicht seltsam? Wie kommt es, dass wir uns nach dem anderen sehnen und dennoch Beziehungen so schwierig finden? Wir wissen, dass wir in die Gemeinschaft mit anderen Menschen gehören, dass wir als soziale Wesen geschaffen wurden. Dennoch sind wir oft versucht, die Tür zuzuknallen und allein die Nacht hinauszugehen. Ja. Unser gemeinsamer Wunsch nach Beziehung, der uns allen gemeinsam ist, führt trotzdem nicht automatisch dazu, dass wir auch Beziehungen erleben, dass es klappt. Zwischen Freunden, Paaren, Familien, Ehen und dem allem. So. Und ich nehme an, du kennst das, dass Wünsche, die du hast, unerfüllt bleiben. Auch wenn deine Beziehung funktioniert, trotzdem unerfüllte Wünsche. Oder ihr redet nicht über alles. Geht irgendwie nicht. Nicht über alles. Manchmal merkst du sogar, ich verstehe den anderen nicht. So, ich kann nicht ganz, ich glaube, dass es eine Grenze gibt, ich kann mich nicht ganz verständlich machen. Du leidest sogar ein bisschen an deiner Beziehung, weil irgendwas fehlt. So, der andere kann dir das vielleicht gar nicht geben, was du dir wünschst. Also, da ist Enttäuschung mit drin. Und je länger du auf dem Planeten bist, desto mehr denkst du, ey, da ist eine Lücke, die wahrscheinlich nie ganz ausgefüllt sein wird. Und ich rede jetzt von Beziehungen, die gar noch nicht zerbrochen ist, sondern einfach normal ist. Und dann gibt es eben aber auch Schlimmeres. Es gibt vielleicht sogar Schuld in Beziehungen oder Zerbruch oder Betrug oder weiß ich. Also Menschen suchen nach Liebe und manchmal oft laufen sie in Verletzung. Warum? Woran liegt das? So, und diese Frage führt dann noch auf eine höhere Ebene. Und jetzt kommen wir so langsam ins Universelle oder mindestens mal ins Globale, ja. Damit meine ich jetzt nicht mehr ein Ehepaar, sondern allgemeiner, ja, Menschen, wie gehen Menschen miteinander um, so. Wir drehen uns ein bisschen raus aus dem Persönlichen ins Weltumspannende. Das mit der Liebe und den Beziehungen, das ist nicht nur im Kleinen schwierig, das ist im Großen erst recht schwierig. Und das ist für unsere Welt eine echte Katastrophe, schon immer gewesen und es ist immer noch so. Ich habe mal nachgeguckt, man zählt weltweit derzeit 31 Kriege. Das war also die Zahl von 2014, aber ich schätze, das hat sich nicht geändert. Und 2013 waren es auch 31 Kriege. Zwei haben in 2014 aufgehört, zwei neue sind dazugekommen. Vielleicht wisst ihr sogar, welche beiden. Einige Kriege, die es 13 schon gab, sind 14 eskaliert. An ein paar Kriegen hat die Gewalt neue Dimensionen angenommen. Laut UNO-Flüchtlingshilfe sind 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht derzeit. Und 2013, da gab es für 14 noch keine Zahlen, 2013 hat Deutschland für 8,34 Milliarden Euro Waffen exportiert. Und ich nehme an, nicht an Jäger oder Biathleten oder so, sondern, Der Mitmensch, habe ich eben gesagt, ist unsere Rettung. Man könnte auch sagen, der Mitmensch ist unser Untergang, unser Feind. Für manche der Täter an mir, ja, der an mir als Täter gehandelt hat oder mein Opfer. So, also das gehört auch, wenn man über Liebe nachdenkt, automatisch dazu. Ich muss über die zwei Gegenteile der Liebe reden. Wir würden schnell sagen, Hass ist das Gegenteil. Das ist auch das, was sich darin abspielt. Aber da gibt es noch das andere Gegenteil. Manche sagen, das ist das eigentliche Gegenteil der Liebe, nämlich Gleichgültigkeit. Leute erleben Hass und Gewalt und anderen ist es relativ. Was sollen wir machen? So. Also beides zeigt sich auf unserer Welt, Hass und Gleichgültigkeit. Müssen wir leider feststellen. Ich weiß nicht, ob mehr als früher, aber auf jeden Fall zu viel. So. Und im Blick auf diesen Fakt, dass das offensichtlich, dass da auch irgendwie der Mensch ist, nicht nur das da drüben, kann man sich fragen, was kann Liebe? Das war der Untertitel unter unserem Thema hier. Was kann die Liebe? Was kann sie wirklich? Also ich meine, Hass und Gewalt wird die Konflikte nicht lösen. Trotzdem haben wir manchmal keine andere Möglichkeit, dem zu begegnen, aber es wird die nicht lösen. Die Frage ist, kann Liebe das? Könnte Liebe das? Welche Kraft hat sie wirklich? Welche Kraft hat sie für eine Ehe, für Nachbarschaften, aber auch für Völker? Das ist wirklich eine offene Frage, finde ich. Welche Kraft hat sie? Paulus sagt, was für immer bleibt, sind Glauben, Hoffnung, Liebe. Und dann sagt er, aber am größten unter ihnen ist die Liebe. Er hat vorher gesagt, alles wird untergehen, alles wird vergehen, irgendwann wird alles vergehen, außer diese drei, und die größte ist die Liebe. Ist das ein poetischer Spruch oder ist das wahr? Sind diese drei ewig, ja, und Liebe ist am ewigsten sozusagen, also am mächtigsten, am unüberwindlichsten, dann wäre sie die stärkste Waffe in Konflikten. So. Ist sie das? Fragezeichen. Kann man auf sie hoffen? Oder ist das blind, wenn man sowas glaubt? Ist das unrealistisch? Wird sich nicht die Liebe durchsetzen, sondern, ja, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wird sich der Tod durchsetzen, letztlich, wenn wir ganz ehrlich sind. So. Das ist die letzte Frage. Also die Frage jetzt gerade war, hat Liebe diese Kraft, sogar die wirklich schweren Konflikte unseres Lebens und unserer Welt zu lösen? Und die letzte Frage, die ich habe, ist, angenommen, wir hätten keinen Krieg, keinen Hass, alles wäre wunderbar, alles wäre so wie auf der Insel. Ihr wärt glücklich, alles wäre gut. Was ist dann damit? Kann man das erkennen? Irgendwann sind die zwei dann halt gestorben. Ne? Der Tod, wir sprechen erst in 4 Wochen über ihn, aber es ist im Grunde der Beziehungskiller Nummer 1. Also es wird der Tag kommen, an dem deine Beziehung zerbricht. Kannst du machen, was du willst. Es wird der Tag kommen, an dem einer von euch beiden einsam sein wird. Allein zumindestens. Wegen dem Tod. Der Tod redet mit bei der Frage, wenn man sagt, hey, sag mal, sind wir wirklich für Beziehungen geschaffen? Das ist eine religiöse Frage. Sind wir dafür da? Der Tod redet ein Wörtchen mit. Denn man müsste dann sagen, ja, dann müsste Liebe stärker als der Tod sein. Sonst sind wir letztlich für den Tod erschaffen irgendwie. So, und jetzt gehe langsam in die Mitte rein da. Nochmal mit einem Bibeltext. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen so einen Weg erkennen, den ich gehe mit euch. Das ist jetzt Johannes. Johannes hat auch viel über die Liebe geschrieben. Und er sagt, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren. Und er denkt bei geboren an ein ewiges Geborensein. Und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Diesen letzten Satz kommt es mir an. Gott ist Liebe. Ich weiß nicht, ob du an Gott glaubst. Wenn du an ihn glaubst, weiß ich nicht, was das für ein Gott ist, wie der so ist, dein Gott. Johannes sagt, der ist Liebe. Viel anderes musst du nicht über Gott wissen. Das ist das Wichtigste. Wenn er recht hat, wenn Johannes recht hat, dann wäre Liebe wirklich ewig. Wenn es Gott gibt und er Liebe ist, dann wäre Liebe wirklich ewig. Und wenn er recht hat, dann wäre Liebe wirklich die größte Kraft der Welt. Und dann hätte sogar das Hohelied hier unten recht mit seinem Enthusiasmus. Ne? Wie heißt es da? Unüberwindlich. Wie der Tod ist die Liebe ja unüberwindlicher noch, müsste man sagen, unüberwindlicher. So, in Gottes Liebe. In der alten Kirche hat man gesagt, und das sagt man bis heute, Gott ist in sich eins und er ist doch drei. Also man kann sagen, Gott ist in sich eine liebevolle Beziehung. Er hat in sich Raum für andere. Ja, also das muss man nicht verstehen, aber Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei ist eins und ist doch drei und ist doch eins. Also ein Gott, der in sich Beziehung ist und der in sich auch Raum geschaffen hat für Menschen, um Menschen lieben zu können. Und doch das alles umfängt, uns umfängt hier. Merkt ihr, jetzt werde ich ein bisschen abstrakt, ne? Diese Liebe, sagt Johannes, ist es, die die Welt trägt. Das ist quasi, wenn man so will, der Ozean um uns rum. Ja, wenn die beiden, die sind jetzt nicht tot, die liegen da und sonnen sich. Und um uns rum, das wäre das Bild, ja, ist Gottes Liebe, die umfängt uns. Wenn das stimmt, was macht das dann mit uns? Wenn das stimmt, dass wir in einer Welt leben, in der die letzte Realität Liebe ist. Wenn du umgeben bist, nicht nur von Konflikten und Krieg und Angst und Sorgen und Stress in deiner Familie oder auch ganz toller Beziehung, nicht nur das ist Realität, sondern wenn du umgeben bist von einem liebenden Gott. Was macht das mit dir und was macht das mit deiner Hoffnung für Beziehungen? Persönlich und global. Macht dir das Hoffnung? Kann das deine Ehe verändern? Oder retten sogar? Kann das deine Einsamkeit aufbrechen? Kann das Hoffnung sein für die Ukraine? Oder für Südsudan und die 29 anderen? Wenn im Zentrum des Universums Liebe schlägt. Wenn Gott Liebe ist, wenn die Liebe in ihm seinen Ursprung hat, wenn das wahr ist, hilft dir das irgendwie dabei zu lieben? So, ich habe gedacht, na, sie müsste uns sehr nahe kommen, sonst hilft mir das nicht viel. Sie dürfte nicht das schwarze Loch in der Mitte des Universums sein, das habe ich nämlich noch nie gesehen. Und das hat nicht so eine direkte Auswirkung auf morgen bei mir. Meinetwegen kreisen wir darum oder auch nicht, weiß ich nicht, aber sie müsste uns nahe kommen, die Liebe. So, dass es wirklich was mit unserem Leben macht. Und jetzt komme ich zum Schluss nochmal zu einem, nicht zu einer Zeichnung, sondern zu einem echten Bild. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Man weiß nicht, ob man sagen soll, dass das Bild schön ist. Ich finde das Bild großartig von dem her, was es zeigt. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Mittlerweile hängt es bei mir im Büro an der Wand. Damals habe ich es noch nicht besessen. Jetzt besitze ich es. Und es ist in der Mitte des Universums dieses. Und ich lese nochmal aus Johannes vor. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel oder wenig du über die Geschichte von Jesus Christus weißt. Ich erkläre das jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für. Außer, dass er am letzten Abend vor seinem Sterben, und er ist am Hass der Welt gestorben, mit seinen Leuten, mit seinen Freunden an einem Tisch sitzt und Abendmahl feiert. Sie haben gegessen und getrunken. Und dieser Maler hier, Andersson heißt der, Norweger, hat Leute an diesen Tisch gemalt, die normalerweise nicht an einem Tisch zusammensitzen. Und er sagt mit diesem Bild, solchen Leuten kommt Gottes Liebe in Christus sehr nah. Das ganze Leben von Jesus, was er gesagt hat, was er getan hat, besonders dann sein Sterben, seine Auferstehung, das ganze Leben ist eine Einladung an alle, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Johannes sagt es so, er hat uns zuerst geliebt. So, was sehe ich in diesem Bild? Ich sage euch mal, was ich sehe. Ihr seht vielleicht anderes. Ich sehe zum Beispiel irgendwie hier Einsamkeit in diesem Typen ganz links. Ich sehe sowas wie, weiß nicht, verbotene Liebe oder sowas? Ja, malt er da rein, so. Ich sehe, da weiß ich nicht genau, was ich sehe. Ich sehe ihn oder sie, kalter Blick, versehrter Körper irgendwie. Ich sehe harten Realismus. Ich sehe einen, der um seine Schuld weiß, der vielleicht sogar deswegen im Knast gesessen hat oder sitzt. Ich sehe Sucht. Und dann sehe ich natürlich, hier ist die Sucht. Und dann sehe ich natürlich Gewalt und fremde Kultur. Und hier eher ein bisschen abstoßende Gleichgültigkeit vielleicht oder sowas. Ja? Vielleicht auch Reichtum oder weiß nicht, was man in dem sehen soll. Und hier eine Frau, was ich darin sehe, irgendwie die Liebe und die Last einer unfreiwilligen Mutter. So, vielleicht siehst du ganz andere Dinge. In der Mitte sehe ich jedenfalls Gott. Und weil sie alle an einem Tisch sitzen, diese Leute, sehe ich in jedem dieser Leute irgendwie, ich stehe ab und zu vor diesem Bild und gucke es an zu Hause, ne? Ein Spiegelbild dieses Gottes. Irgendwie nicht nur diese Menschen, sondern etwas spiegelt sich in ihnen von diesem Gott. Weil sie alle da sitzen, kann man keinen von denen mehr hassen oder abstoßend finden oder irgendwas. Geht nicht mehr gut, weil sie alle da sitzen. Und weil sie da alle da sitzen, besteht Hoffnung, dass sie miteinander auskommen könnten. Versöhnt werden. So, das hat denen in der Mitte allerdings alles gekostet. In dem biblischen Abendmahl verteilt er dann Brot und Wein und sagt, nehmt davon, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Trinkt einen Schluck Wein, das ist mein Blut, das wird für euch fließen. Liebe kostet alles. Und das ist diese Liebe, die im Zentrum des Universums schlägt. Die uns sehr nahe gekommen ist. Sie hat sozusagen so ein Gesicht. So nah kommt sie dir. Und ich glaube, ich hoffe, dass das der einzige Weg ist, wie Liebe zwischen Menschen, die sich eigentlich nicht lieben, sich ereignen könnte. Sogar zwischen verfeindeten Völkern sich ereignen könnte oder zwischen Ehepartnern, die sich auf die Nerven gehen. Der einzige Weg, weil beide von ihm geliebt werden. Das ist meine Hoffnung. Du kannst jemanden lieben, der, wenn du und jemand anders von einem Dritten geliebt werden, dann fängst du an, diese Person auch zu lieben. Und wenn dieser andere Gott ist, dann könnte da die Kraft dafür drin liegen, den anderen zu lieben. So, das ist meine Hoffnung. Schaut euch einfach nochmal dieses Bild an jetzt für einen Moment. Und meine Frage ist, in welchem dieser Leute siehst du dich am ehesten? Welcher dieser Leute passt am ehesten zu dir? Weil du und deine Sehnsucht und deine Enttäuschungen oder deine Fehler oder deine Schönheit oder alles, was du mitbringst in Liebe und Beziehung und was du erlebt hast mit Liebe und Beziehung, alles das sitzt mit dir da an diesem Tisch. Das ist okay. Gott mag dich sozusagen an seinem Tisch haben. Und jetzt kannst du einen Moment überlegen, welche dieser Personen ist die, neben die du dich am allerwenigsten gern setzen würdest. Wo die Grenze, der Abstand zu dieser Person ist von dir aus gesehen am weitesten. Wer ist das? Denn diese Person sitzt auch mit ihren Fehlern da und mit ihrer Schönheit und mit ihrer Schuld und ihrem, was sie erlebt hat. So. Und zu erkennen, dass diese Person auch an diesem Tisch sitzt, das allein kann dir helfen, zu beginnen, diesen Menschen zu respektieren, zu achten und vielleicht sogar zu lieben. Und zu sehen, dieser Mensch ist auch meine Rettung. Und ich bin seine. So, wir feiern jetzt dieses Abendmahl. Wenn du jetzt zum ersten Mal hier bist, denkst du, was wird jetzt hier passieren? Erstmal passiert gar nichts, was du nicht willst. Du kannst einfach auch sitzen bleiben und nicht daran teilnehmen, wenn du nicht möchtest. Aber Gott lädt dich ein. Du kannst gleich nach vorne kommen. Hier vorne sind zwei Tische oder da hochgehen. Da oben sind auch zwei Tische. Und ein Stück Brot nehmen und einen Schluck Traubensaft. Das ist kein Wein, Traubensaft. Und wenn du das tust, sagst du damit, äußerst du damit, ich will an diesem Tisch sitzen. Ich sitze gerne an diesem Tisch. Ich bin gerne von Gott geliebt. So. Und ich setze auf ihn meine Hoffnung für diese Welt und für meine kleinen Beziehungsschwierigkeiten. Und ich will die lieben können, für die ich keine habe. So. Und ich habe gedacht, wir machen das, normalerweise ist es ja oft so, ihr kommt vor und jemand gibt euch das in die Hand. Ne? Das machen wir heute anders. Ihr macht das ganz allein. Damit ein bisschen dieses zwischen euch, wir sind hier nicht Leute, die einzeln vorne was abholen, sondern das dazwischen, was euch passiert. Und zwar einfach nur, ihr geht, ich zeig's euch, ihr geht hier vorne hin oder nach hinten. Und der Erste hat ein Problem. Der Erste nimmt sich und gibt dann dem Zweiten. Ja? Aber schon der Zweite nimmt das und gibt dem Nächsten. So. Das ist schon alles. Mit dem Saft macht ihr das nicht, das gibt ein Unglück. Nehmt euch einfach so einen Becher weg und dann setzt euch wieder hin. Aber dreht euch einmal zu dem hinter euch in der Schlange, hier werden gleich Schlangen sein, um und gebt ihm das Brot und lasst es ihn nicht einfach nur selber nehmen. Und lächelt ihn an. Ihr müsst gar nicht sagen, ihr dürft was sagen, wenn ihr den kennt oder so, aber eigentlich geht's mehr um diesen kurzen Moment. Wichtig ist noch, seid ehrlich dabei, also nicht bei dem, was ihr sagt, sondern wenn du eigentlich diese ganze Geschichte mit christlichem Glauben und so, wenn das nicht deins ist, ja, wenn du das gar nicht glauben magst, dann sei so ehrlich und tu auch nicht so, indem du jetzt am Abendmahl mitmachst, so. Sondern überleg, hey, das, was Abendmahl ist, das ist nicht nur was zwischen Menschen, sondern das ist auch was zwischen dir und Gott. Und wenn das nicht, du denkst, nee, das passt nicht auf meine Beziehung zu Gott jetzt hier, was ich jetzt hier mache, dann bleib einfach sitzen. Vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe, warum du jetzt nicht magst. Du darfst ganz dich frei fühlen, einfach sitzen zu bleiben. Ich lese jetzt aus Lukas die Worte, die man oft vor dem Abendmahl liest. Bete und dann hören wir einfach ein bisschen Musik. Wir spielen nicht, die Band spielt nicht, wie ihr das sonst gewöhnt seid, sondern wir hören einfach ein bisschen Musik und dann steht auf. Also ihr habt nicht wahnsinnig lange Zeit, sondern wenn ihr es wollt, dann seid gleich dabei. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir beten. Jesus Christus, das hast du vor 2000 Jahren gesagt und heute hörst du, wenn wir reden. Das, wenn wir zu dir reden, das ist ein Wahnsinnsgedanke. Und deswegen danken wir dir für dein Leben und für deine Liebe zu den Menschen, denen du damals begegnet bist und die uns heute genauso gilt. Wir danken dir für dein Sterben aus Liebe. Und wir danken dir, dass wir in deiner Auferstehung sehen können, was Liebe für eine Kraft haben kann, die den Tod überwindet. Und das wünschen wir uns für unsere kleinen Beziehungsschwierigkeiten, genauso wie für die riesigen in unserer Welt. Und wir danken dir, dass du uns einlädst an deinen Tisch. Und wir wollen dieses Brot schmecken und diesen Wein schmecken und uns dabei bewusst sein, hey, so sehr liebst du uns, wie wir das jetzt schmecken. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.